SHK TV, der Podcast. Die aktuellen Meldungen und Meinungen aus der Haustechnik.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid beim SHK TV Podcast. Wir sind wieder am Start für euch und wir berichten von den letzten Wochen. Hallo Nikolaus.
Hallo. Ja, wir müssen einen Rückblick machen heute, denn letzte Woche hast du ja über den Kaminbauer gesprochen, Ofenbauer, war mal was anderes, war aber super interessant, dass die Herausforderungen ja auch da sind. Ne? Man darf ja jetzt wieder Holz verwenden. Spannend fand ich auch, dass wir nicht nach Bayern fahren mussten, um einen Kaminbauer zu finden, sondern das war ja hier bei uns in der um die Ecke, kann man sagen. Und ja, kannst ja noch mal zwei, drei Sätze sagen für die, die es vielleicht durch den Pfingsturlaub und so nicht mitbekommen haben, was denn da für dich die Highlights nochmal waren.
Ja, also ich fand's total interessant zu sehen, die Unterschiede quasi zu unserer Branche. Irgendwo ist es ja immer noch SHK, aber auch viele Gemeinsamkeiten, was er auch erzählt hat, wie es bei ihm so läuft und wie die letzten Jahre auch so waren. Dann, wie klein die Branche ist, knapp 6000 Kaminbauer in Deutschland. Man kennt sich untereinander, man sieht sich dann bei der World of Fireplaces, die größte Messe da für die Ofen- und Kaminbauer. Und es ist immer so ein Wiedersehen und so. Das fand ich total schön, wie er das erzählt hat. Und was ich einfach beeindruckend fand, auch was da im Kaminbau irgendwo möglich ist, was da gemacht werden kann. Sei es jetzt mit verschiedenen Größen bei Kaminen, aber ganz verschiedenen Designs. Also ich war ja wirklich in seiner Ausstellung, wie eine Badausstellung kann man sich das ja vorstellen. Und das fand ich total beeindruckend, was da einfach möglich ist.
Ja, wirklich spannend. Ich meine, es gibt ja immer noch die Themen, dass auch ein Kamin, wenn er eine Wassertasche hat, durchaus ja auch genutzt werden kann, um ja Warmwasserspeicher zu erzeugen. Und daher an der Stelle, ja, war gut, dass du mal auch so ein Thema aufgegriffen hast. Apropos Themen, ist jetzt auch schon wieder anderthalb Wochen her, war ja vor Pfingsten. Auch da hast du ja die Berliner Energietage besucht und vielleicht mal spannend, was mich mal interessieren würde, früher, wenn man mal da war oder wenn ich auch da war, war das oft so, ja, ein Berliner Ding. Ist das eigentlich so ein Berliner Ding oder ist das eher auch, wo bundesweit was erzählt wird?
Also ich war ja letztes Jahr auch schon da und da ist mir dieser Berlin-Bezug auch stärker noch aufgefallen, muss ich sagen, als dieses Jahr. Also da waren viele Veranstaltungen, die mehr auf das Bundesweite gezogen haben, die wirklich die Energiewende in Deutschland in den Fokus gerückt haben. Aber da waren natürlich auch noch wirklich, also ich würde sagen, Hälfte-Hälfte, was jetzt die Vorträge angeht, der Berlin-Bezug. Also ganz kurz vielleicht abgeholt, die Berliner Energietage, das sind über 100 Veranstaltungen. In Berlin finden sie statt und alles zur Energiewende, zur auch Dekarbonisierung des Gebäudesektors, viele verschiedene Fachvorträge von ganz, ganz vielen Verbänden und Organisationen, die da sind. Da treffen sich Politik, Forschung und viele Vertreter von Firmen, um einfach mal zusammen zu diskutieren. Und dieses Jahr war der Berlin-Bezug deutlich weniger, würde ich sagen. Also da wurde mehr wirklich das große Ganze in den Fokus gerückt. Und ich fand es sehr interessant, was da so teilweise für Aussagen gemacht wurden. Irgendwie, es ging dann vor allem darum, in einem Vortrag gemeinsam Lösungen zu entwickeln und nicht gegeneinander zu denken und nicht von der Politik von oben herab quasi Regeln, Vorschriften, Normen, was auch immer zu veranlassen, sondern eben das Ganze, wie wir und viele Verbände schon immer sagen, praxis- und lösungsorientiert zu denken. Und derjenige, der das gesagt hat, war ein Referent vom Bundesministerium. Deshalb eine Person, klar, macht noch nicht so viel aus, aber das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und da geht es dann auch darum, dass da das serielle Bauen in Fokus gerückt wird. Also all die Punkte, die wir schon öfter gesagt haben, die sind bei der Politik mittlerweile angekommen, beziehungsweise bei den Politikern, die dort vor Ort waren. Das war total interessant zu sehen. Und es wurden viele verschiedene Sachen dann auch angesprochen. Auch die Wärmewende beziehungsweise die Modernisierung von Mietobjekten, wie das dann einfach gemacht werden kann, was da einfach der Praxisweg ist. Man darf dann die Miete um 2 Euro erhöhen. Reicht das dann für die energetische Sanierung? Meistens wird es da schon echt knapp, aber was ich dann interessant fand, da gibt es wirklich Zahlen und Forschung zu, wenn jetzt der Vermieter eine Wärmepumpe einbaut bei sich im Objekt, dann kann er die Miete natürlich auch um bis zu 2 Euro erhöhen, wegen der energetischen Sanierung. Meistens reicht aber ungefähr eine Mieterhöhung von 80 Cent pro Quadratmeter und das wird dann einfach von den meisten gemacht, das trägt sich dann und so kann das dann ganz, ganz praxisorientiert, sage ich mal, laufen. Fernwärmepreis war ein Thema, warum, wieso, weshalb. Da war dann ein Unternehmen aus Leipzig, die Fernwärme anbieten. Die haben gesagt, die orientieren sich an dem Gaspreis bei ihrer Fernwärme. Da ist es natürlich dann immer auch so ein großes Thema. Da waren auch viele Nachfragen, wie sieht es denn aus mit dem Fernwärmepreis? Der ist ja gar nicht immer beim Gaspreis. Der Strompreis schwankt. Da wird sich ja, glaube ich, noch viel entwickeln. Da waren noch viele offene Fragen, würde ich auch sagen. Aber besonders interessant fand ich dann auch den Vortrag vom Fraunhofer ISE. Da ging es um die Füllmengenreduktion in Wärmepumpen, also um das Kältemittel, was jetzt in den Wärmepumpen ist, mittlerweile natürlich überall R290, also Propan. Und natürlich macht es immer noch einen gewissen, ja, man muss einfach da gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen, weil natürlich leicht brennbares Kältemittel. Und da ist das Fraunhofer ISE in den letzten Jahren mit ihrer Forschung sehr, sehr weit gekommen und hat die Menge von 2019, 550 Gramm Propan, auf jetzt im letzten Jahr 148 Gramm Propan einfach gesenkt, was natürlich dann ein riesen, riesen Faktor ist für die Sicherheit und für insgesamt die Weiterentwicklung der Wärmepumpen. Das fand ich total interessant.
Ja, da direkt mal reingefragt. Geht es dann auch darum, dass man Aufstellorte, die bisher nicht mit Propan möglich sind, so unter Küchenfenster, Kellerschächte und, dass man da dann was machen darf? Oder bleibt das weiterhin dann kritisch oder verboten? Weißt du da was mehr?
Es bleibt kritisch, aber genau da ist das Fraunhofer auch dran mit verschiedenen Industrieunternehmen auch, also unter anderem kann man ja sagen, Weiland ist ja auch ein Partner bei uns, die dann da mit Aktivkohle was machen, um den Propan quasi, um das Ganze zu schützen. Also da sind die auf jeden Fall dran, dass da neue Aufstellorte quasi gefunden werden können. Und das wird in den nächsten Jahren kommen. Also die wollten da nicht zu viel erzählen, aber so in den nächsten 3 bis 5 Jahren meinten die, kommt da nochmal ganz, ganz viel.
Weil ich kann ja, ohne jetzt die eigene Erfahrung immer als Maßstab zu nehmen, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Aufstellort mit R290 ist halt aus bei vielen Sanierungsfällen, gerade in Reihenhausbereichen und so, unheimlich schwierig. Wenn der Garten jetzt auch nicht riesig ist, wenn man keine langen Zuleitungen oder Leitungen dann nehmen möchte, die ja dann auch wieder eine andere Herausforderung stellen. Also da kann man nur hoffen, dass das schnell dann möglich wird. Ob es dann im Keller sein muss, ist ja nochmal zweite Frage, aber dass Aufstellorte dann gefunden werden können, die praktikabel sind. Wie gesagt, in Sachen Lärm oder TA-Lärm ist man ja schon weiter. Da hat die Gesetzgebung ja, Beispiel Nordrhein-Westfalen ja, vieles geändert und gesagt, dass da Aufstellorte möglich sind, die vor 3, 4 Jahren noch gar nicht denkbar waren. Also dieses Zusammenspiel wird dafür sorgen, denke ich mal, dass halt Propan oder solche Kältemittel dann noch mehr Zukunft haben werden, also noch mehr Aufstellorte möglich machen. Ja, prima. Hast du denn auch mit Wärmepumpenleuten sprechen können? Nochmal meine letzte Nachfrage.
Ja, ich war dann auch noch, weil Berlin sich da natürlich dann angeboten hat, beim Bundesverband Wärmepumpe, beim Geschäftsführer Martin Sabel, die dieses Jahr nicht auf den auf den Präsenzveranstaltungen der Energietage waren. Die haben das Ganze Anfang des Monats im Online-Bereich quasi gemacht, haben dann einen interessanten Vortrag gehalten. Letztes Jahr waren sie ja auch auf den Energietagen noch. Aber Herr Sabel meinte, das hat dieses Jahr einfach nicht gepasst mit vielen, vielen Veranstaltungen, die da sonst noch so bei denen sind und vielen Projekten.
Die sind ja auch noch Großwärmepumpenkongress in Nürnberg.
Genau, der wird jetzt vorbereitet. Also da ist wirklich ganz, ganz viel, wo die im Moment dran sind. Aber ich konnte mit ihm reden und konnte mir die Geschäftsräume da mal ansehen. Auch sehr interessant und ganz interessant. Die haben jetzt auch eine Wärmepumpe, eine neue bekommen, neue Photovoltaikanlage. Also da kann man quasi am Objekt selber noch ein bisschen was sehen. Das war total interessant. Und ja, wie er es so ein bisschen eingeordnet hat, wie jetzt so seine Lage mit der neuen Koalition ist und mit der neuen Regierung, das war spannend zu hören.
Ja, freut euch auf den Podcast nächste Woche, kann ich nur sagen. Da kommt dann das Thema. Genau, also ein bisschen Cliffhanger bauen wir jetzt mal ein. Muss ja spannend bleiben. Aber ich denke schon, der Bundesverband Wärmepumpe macht da eine ganz gute Arbeit. Teilweise können wir auch sehen, mit dem BDH, da gibt es ja auch im Oktober die Deutsche Wärmekonferenz wieder. Da werden wir dann bei Zeiten, sobald wir mehr erfahren haben, wie die Abläufe sind, auch mal drüber was erzählen. Vielleicht können wir da auch jemand aus dem Verband dazu einladen, mal und ein paar Fragen stellen. Genau. Ja, was gab es sonst noch die letzten Wochen? Du hast ja gesagt, wir müssen mal Rückblick machen so ein bisschen. Ne? Urlaubszeit lässt grüßen über Pfingsten und so. Viele Feiertage jetzt. Man hat ja fast immer jetzt schon eine 4-Tage-Woche für alle. Aber die Dinge drehen sich weiter. Wir haben ja über Fieger zum Beispiel berichtet, die ja im Saarland was gekauft haben, um eine neue Produktionsstätte dort aufzubauen. Eine 150-Millionen-Investition, wir hatten es ja gesagt. Und jetzt hat man auch noch bekannt gegeben, dass man sich, man scheint nicht nur weiter wachsen zu wollen, sondern man hat auch eine Größe erreicht, die spannend ist. Und da gibt es ja das Zukunftsprojekt Fieger ab. Ich musste lächeln, denn als wir unser Endkundenmagazin für Bäder, Bad Ab, so nannten, hat man so gesagt, ja, aber ist das modern und so weiter. Aber dieses Updaten oder Modernisieren, nach vorne kommen, scheint doch so ein gängiger Begriff zu sein. Darf ich an der Stelle mal erwähnen, die es erfahren sollen, wissen, worum es geht. Aber nochmal hier konkret zurück. Also es gibt jetzt demnächst 3 regionale Geschäftseinheiten. Fieger Europe, Fieger North America und Fieger Asia Pacific Middle East. Und darüber steht nach wie vor eine globale Organisationseinheit. Und der Markus Brett-Schneider, CEO der Fieger Group, hat dann auch eigentlich nur die klare Aussage getroffen, mit der Ausrichtung will man weiter wachsen und den Erfolgskurs fortsetzen. Natürlich ein normales Statement, keine Frage, aber man scheint ernst zu machen in Attendorn und wie gesagt, diese neue Struktur hat dann auch Veränderungen in Personalien, aber da weiß ich nicht, das interessiert jetzt hier, glaube ich, weniger. Ich glaube, die deutschen Ansprechpartner oder in Österreich und so weiter, die bleiben alle und von daher ändert sich jetzt für euch erstmal da gar nichts. Ne? Genau, das wollte ich nochmal kurz dann erwähnt haben für diejenigen, die das interessiert. Vielleicht auch nochmal ein Thema für Unternehmerinnen, Unternehmer, die hier zuhören, ne? Dass am 18. Juli ja ein wichtiger Stichtag ist, dass dann bei einem Stromverbrauch über 7,5 Gigawattstunden das Energiemanagement Pflicht wird. Viele haben das schon gemacht, da war ich erstaunt. Also da scheint wirklich klar zu sein, wenn man es macht, kann man schon sparen. Das ist also für viele Unternehmen eigentlich schon Geschichte. Man hat sich drum gekümmert. Das ist eigentlich sehr erfreulich gewesen. Und die Amortisationsdauer ist ja auch teilweise unter 3 Jahren. Das hat mich auch überrascht. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und man kann davon ausgehen, wir droppen ja gerne Zahlen hier, dass bei der deutschen Wirtschaft da Energiekosteneinsparungen von 25 Milliarden Euro jährlich möglich sind. Und wenn man das umrechnet auf Strombedarf und Stromverbrauch, wäre das ja auch ein Punkt, wo man sagen könnte, es wird ja oft gesagt, ist genug Strom da. Aber wenn man diese Einsparpotenziale hebt, so ganz einfach, vielleicht zu einfach gedacht, aber sage ich jetzt mal trotzdem, dann hat man da auf der Seite auch wieder Potenziale, um da eine Wärmepumpe und Autos, was auch immer, mit Energie, sprich Strom, zu versorgen. Also das ist schon auch ein wichtiger Punkt, muss ich an der Stelle mal erwähnen.
Ja, ich glaube, das ist dann der Punkt, der als nächstes so in den Fokus gerückt werden soll. Das war natürlich auch so ein bisschen Thema bei den Energietagen. Wir brauchen immer mehr Strom für jetzt ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die wir hier jetzt machen, mit Wärmepumpen, mit Wallbox, E-Auto. Aber die Stromeinsparung ist da natürlich dann das wichtige Thema. Und da ging es bei den Energietagen auch so ein bisschen drum, dass man auch dynamische Stromtarife und solche Sachen für eine breitere Öffentlichkeit quasi zugänglich und möglich macht, fand ich auch ganz interessant. Da sehe ich ein bisschen anders, aber das muss man natürlich so und so sehen. Der Referent, der da dann gesagt hat, er meinte, er sieht diese generelle Einsparung, die jetzt die Bundesregierung plant, worüber wir auch schon öfter geredet haben, 5 Cent pro Kilowattstunde Strom, als zu einfach gedacht, zu einfach mit der Gießkanne für alle weniger Strom. Er meinte, das wird dann keinen großen Effekt haben und müsste das eher punktuell auf die Leute dann beziehen. Ich glaube, beides wäre gut und beides wird kommen. Das ist ja sowieso dann das Ding. Energiemanagementsysteme werden dann in der Zukunft auch viel, viel breiter kommen. Und das ist, glaube ich, dann die Lösung, Strom vernünftig zu nutzen und sparsam damit umzugehen.
Ja, Cedric, wir sind mitten im Juni, kann man sagen. Ich habe heute noch gelesen, das erste Bundesland bekommt jetzt im Juni schon Ferien. Also die Ferienzeit geht los. Jede Woche kommen neue Bundesländer dazu, bis dann auch im August die Bayern dürfen, jemals so als Letzten. Also das sind noch Zuhörer. Deshalb, wer erwartet, dass wir was zur Sommerpause sagen, wir werden noch ein bisschen dranbleiben. Wir werden euch rechtzeitig informieren, wann wir dann mal Urlaub machen. Für 2 Wochen, schätze ich mal, werden wir uns dann auch mal zurückziehen, 2 Montage ausfallen lassen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen hin, denn wir wollen jetzt noch sehen, wie die Branche das erste Halbjahr hoffentlich noch ein bisschen erfolgreicher hinter sich bringt, weil ja, die Meldungen sind jetzt noch nicht so ganz erfreulich, um mal so eine Wasserstandsmeldung aus unserer Redaktion, wie wir es halt sehen, zu bringen. Sehr zurückhaltend noch überall. Aber die gute Botschaft bleibt, wenn wir mit Handwerkern sprechen, in der Regel alle sagen, ja, das passt schon, und die gehen einfach davon aus, wenn die Aufträge mal was dünner werden oder mal die Vorläufe noch kürzer werden, dann fängt sich der Markt auch wieder. Und ja, so geht die Hoffnung immer weiter, dass wir sagen können, vielleicht ist dann das dritte, spätestens das vierte Quartal in diesem Jahr dann das, wo dann eine echte Trendwende zu sehen ist. Und vielleicht greifen ja dann auch so ein paar Dinge, die jetzt aus dem Bauministerium kommen. Vielleicht hat sich dann das Wirtschaftsministerium auch durchgerungen, mal zu sagen, wie es weitergeht jetzt in Sachen Förderung. Also wir bleiben hoffnungsfroh, würde ich sagen, und würde sagen, gute Woche, macht's gut und tschüss von meiner Seite.
Ja, von mir auch. Wir bleiben dran. Viele, viele weitere Themen und gute Woche euch. Gute Zeit auf jeden Fall, gute Ferienzeit für die, wo es jetzt langsam schon startet. Und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
SAK TV, der Podcast, ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion: Cedric Engels und Nikolaus Klein. Ton und Schnitt: Roman Wilke.